Staatliches Museum ägyptischer Kunst. Auf die Ohren. Der Museumspodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Museumspodcast Auf die Ohren. Wir sprechen heute über ein weiteres VIP-Objekt, eine Very Important Person. Und zwar geht es heute um die Königsstatue, die Doppelstatue des Ni-Useré. Wir, das sind Roxane Bicker, Leitung der Kulturvermittlung, und
Nora Kuch, wissenschaftliche Volontärin im SMAC.
Eine ganz andere Stimme. Normalerweise sitzt an meiner Seite Arno Schlüter, der Leiter des Hauses. Der befindet sich zurzeit allerdings gerade auf unserer Grabung in Naga im Sudan. Und da ist die Verbindung doch etwas zu weit, als dass wir ihn hier hätten zuschalten müssen. Es geht in dieser Staffel um besondere Objekte aus dem Museum, die wir Ihnen kurz vorstellen. Und es ist durchaus so gedacht, dass Sie sich mit dieser Folge auf den Ohren vor die Statuen stellen, vor die Objekte stellen und uns live im Museum hören können. Die Statue, um die es heute uns gehen soll, steht ganz zu Beginn des Raumes Kunst und Zeit. Es ist eine Doppelstatue, zwei Personen stehen nebeneinander. Die Statue ist 71,8 cm hoch, 40,8 cm breit und 29,2 cm tief. Sie besteht aus gelblich verfärbtem Kalzitalabaster. Sie ist in drei Teile zerbrochen und wieder zusammengefügt und sie wurde im Jahr 1983 aus dem Kunsthandel erworben. Nora, wie sieht die Statue denn aus?
Die Statue steht im zweiten Raum, ne, Kunst und Zeit. Und wenn Sie reinkommen, gleich zur linken Seite. Ni-Useré, hier als Doppelstatue, zweimal dieselbe Person, ist gekennzeichnet als Pharao durch sein königliches Ornat. Zum einen eben das sogenannte Nemeskopftuch, das ihm hinter den Ohren entlang dann in zwei großen gestreiften Lappen auf die Brust fällt und der dreigeteilte plissierte Schurz. Die Haltung der Figur ist aufrecht im Stand-Schreit-Motiv. Die Arme hängen an den Seiten herunter, zu Fäusten geballt. Und wir wissen zum Glück durch die Inschrift, dass es sich hier um eben Ni-Useré handelt. Roxane, was hat es denn mit der Inschrift auf sich?
Die Inschrift zu den Füßen des Königs ist hochinteressant. Wir haben dort zum einen eine Kartusche, wo der Geburtsname des Königs Ni-Useré drin steht. Direkt daneben haben wir einen sogenannten Serech, also ein rechteckiges Feld, das eine Palastfassade darstellen soll, und dort steht der Horusname, also der Thronname des Königs. Der Thronname, der heißt Set-Ib-Ta'ui. Über der Kartusche ist zusätzlich noch geschrieben Nesubiti, also der König von Ober- und Unterägypten. Unten drunter, unter diesen beiden Königsnamen, der altägyptische König hat ja nicht nur einen Namen gehabt, sondern zu seiner kompletten Titulatur gehörten immer insgesamt 5 Namen. 2 davon haben wir hier. Unter den beiden Königsnamen steht zusätzlich noch einmal ein G, Anchet, also Leben geben in Ewigkeit. Eingerahmt wird das Ganze von der gesamten Welt. Denn über diesem Königsnamen haben wir eine weitere altägyptische Hieroglyphe, das ist das Himmelszeichen. Unter diesen Namen haben wir das Landzeichen, Himmel oben drüber, Land unten drunter. Und rechts und links haben wir beides mal noch die Waas-Zepter, die diesen Namen zusätzlich einrahmen, so dass er also in einem fast rechteckig erscheinenden Rahmen steht. Vor beiden Füßen steht derselbe Name. Das heißt, wir haben es hier tatsächlich zweimal mit der Person des Niuse Re zu tun. Bevor wir uns das aber anschauen und noch einmal auf die Statue eingehen, wer ist denn eigentlich Niuse Re? Die Statue datiert ins Alte Reich, also die Zeit der großen Pyramiden, genauer in die 5. Dynastie um das Jahr 2390 vor Christus. Niuse Re ist der 6. König der 5. Dynastie. Er ist der Sohn des Neferirka Re und seiner Frau Chentkaus. Er war zunächst gar nicht als Thronfolger vorgesehen, sondern sein älterer Bruder Ranefer-F folgte dem Vater Neferirka Re auf den Thron. Ranefer-F regierte allerdings nur wenige Jahre und verstarb früh. Sein Nachfolger wiederum wurde dann ein gewisser Schepseskar Re. Und die Verwandtschaftsbeziehung zwischen Schepseskar Re und der Familie des Niuse Re ist bis heute noch nicht genau geklärt. Es mag sein, dass es dort zu politischen Auseinandersetzungen gekommen ist, denn auch Schepseskar Re war nur einige wenige Jahre an der Regierung, bevor ihm dann Niuse Re nachfolgte. Der Nachfolger von Niuse Re wiederum war auch keiner seiner Söhne, sondern ein Mann namens Menkauhor, und auch dessen Verwandtschaftsbeziehung ist bisher nicht ganz klar. Niuse Re, von dem haben wir sonst auch gar nicht viel überliefert. Es gibt insgesamt 6 Statuen des Königs, die sich über die Museen weltweit verteilen, wovon unsere die schönste und am besten erhaltenste Statue ist. Aus seiner Regentschaft sind einige Expeditionen nach Nubien und in den Sinai durch Felsinschriften belegt. Außerdem ist eine Handelsbeziehung mit Byblos belegt. Außerdem hat er einige Bauten angefertigt, zu denen wir später noch kommen. Gehen wir nochmal auf die Statue. Der König ist hier nun eindeutig durch die Namenskartusche identifizierbar 2-mal dargestellt. Aber worin unterscheiden sich die beiden Statuen? Die, wenn sie vor dieser Statue stehen, linke ist ein wenig mehr zerstört. Fehlt das vorgestellte Bein. Auch im Gesicht ist sie etwas stärker zerstört. Aber wenn Sie aufmerksam hinschauen, vielleicht fallen Ihnen dann einige Unterschiede auf.
Ja, es ist wirklich ganz spannend zu sehen, wenn man ein bisschen die Statue auf sich wirken lässt und auch genauer hinschaut, vielleicht auch ein bisschen die Position ändert, mal ein bisschen von mehr rechts oder mehr links schaut oder vielleicht auch mal in die Knie geht und von unten schaut, um den Schattenwurf ein bisschen auszunutzen, dann können einem ganz kleine Unterschiede auffallen. Es ist vor allen Dingen das Gesicht vom Betrachter aus gesehen, die rechte Statue hat ein sehr rundes, ein sehr volles Gesicht mit großen, wachen Augen. Die vom Betrachter aus gesehen linke Statue hingegen hat ein sehr, ja, fast schon schmales, eingefallenes Gesicht mit einer herausgearbeiteten Nasolabialfalte. Die Augen sind eingesunken, man sieht ganz deutliche Tränensäcke, Augenringe, die Augen sind klein und auch die Ohren sind wie bei einem alten Mann etwas größer als bei der rechten Statue.
Das habe ich beispielsweise auch während einer Führung mal selbst gelernt. Die Ohren und die Nase gehören also zu den Körperteilen des Menschen, die das ganze Leben überwachsen, weswegen alte Menschen größere Ohren und größere Nasen haben. Und das zeigt sich auch hier in unserer Statue.
Genau, also auch ägyptische Ikonografie, da sind auch Ohren öfter mal größer dargestellt.
Sesostris III beispielsweise.
Zum Beispiel, genau. Aber hier fällt es auch schon auf, dass eben die Ohren in der rechten Statue schon recht groß sind, aber die links sind doch ein Ticken größer. Ja, gehen wir ein bisschen weiter. Man sieht das auch am Körperbau und an der Körperhaltung. Die vom Betrachter aus gesehen rechte Statue hat einen sehr geraden, sehr aufrechte Körperhaltung. Die Schultern sind straff gespannt und gerade die Brustmuskulatur herausgearbeitet. Der Bauch ist straff und auch der Gürtel spannt sich hier über die Bauchmuskulatur. Bei der linken Statue sehen wir hier auch schon Unterschiede. Die Brustmuskulatur ist nicht mehr ganz so durchtrainiert, herausgearbeitet. Die Schultern sind etwas herunterhängend und man sieht ganz leicht die Rippenbögen dargestellt. Ganz leicht zeichnen sie sich am Körper ab. Und auch der Bauch ist nicht mehr ganz so straff und der Gürtel hängt etwas durch.
Ja, wenn wir uns das vergegenwärtigen, dann haben wir also auf der linken Seite einmal den König als alten Mann dargestellt, mit Tränensäcken, einem hageren Gesicht, nicht mehr ganz so straff stehend. Und auf der rechten Seite den König als jungen Mann. Einmal jung, einmal alt. Nun wissen wir, dass in der altägyptischen Kunst die Wirklichkeit selten so dargestellt wird, wie sie ist, sondern dass mit der Kunst auch immer gleichzeitig eine Aussage getroffen wird. Das heißt, es gibt noch eine weitere Ebene, eine Wirklichkeit, die diese Statue selbst schafft. Und dazu müssen wir ein wenig in die altägyptische Königsideologie hineingehen. Der altägyptische König war dem Glauben der Menschen damals nach Mensch und Gott in einer Person. Er war der Sohn des Sonnengottes Re. Er war von einer menschlichen Mutter geboren. Er war also, wenn man fast sagen kann, eine Art Mischwesen oder zwei Seelen in einem Körper. Und hier in dieser Statue haben wir diese zwei Naturen des altägyptischen Königs nun einmal im Bildlichen dargestellt. Der rechte König, der junge König, das ist natürlich die göttliche Natur, der ewig lebt, der zu den unsterblichen Göttern gehört, der nie altert. Der alte König auf der linken Seite hingegen ist die menschliche Natur des Königs, der geboren wird, aufwächst, altert und stirbt wie ein jeder von uns. Das heißt, Mensch und Gott, was sich normalerweise in einer Person manifestiert, das Ganze haben wir hier im Bild dargestellt. Es ist eine höchst ungewöhnliche Art der Darstellung. Eine ähnliche Variante, eine parallele Art der Darstellung gibt es erst wieder unter dem König Amenemhet III. In der 13. Dynastie um 1740 vor Christus, also etwa 1500 Jahre später.
Und das macht die Statue des Ninhursag hier im Münchner Museum natürlich auch zu einem Unikat seiner Zeit.
Es gehört damit zu den bedeutendsten Objekten des Museums, das kann man durchaus so sagen. Bekanntheit hat Ninhursag allerdings jetzt nun eben nicht durch die Ereignisse während seiner Herrschaft erlangt, auch nicht durch diese sehr schöne Statue, sondern vor allem durch seine Bautätigkeit. Er war nämlich während seiner rund 30 Jahre andauernden Regentschaft durchaus rührig, wenn man so sagen will. Er hat die Pyramidenanlagen seines Vaters Neferirkare, die seines Bruders Ranefer-F und die seiner Mutter Chentkaus fertiggestellt und sich selbst ebenfalls eine eigene Pyramide und zusätzlich dazu ein eigenes Sonnenheiligtum gebaut. Die Pyramiden von Neferirkare und Ninhursag liegen unmittelbar nebeneinander. Wenn ich jetzt sage Pyramiden, dann haben Sie wahrscheinlich die drei großen Pyramiden von Gizeh vor dem Kopf, die von Cheops, Chephren und Mykerinos. Die Pyramiden hier in der 5. Dynastie waren noch nicht diese großartigen Gebäude. Sie sind deutlich kleiner und sind heute auch zum größten Teil gar nicht mehr als Pyramide zu erkennen, sondern fast nur noch als Schutthaufen. So wie die Pyramide des Ninhursag, die übrigens den Namen trägt, die Stätten des Ninhursag bestehen.
Architektonisch ist die haben wir die Pyramide. Der Pyramide ist ein Totentempel vorgelagert, der sich am Fuß der Pyramide befindet. Und Pyramiden sind in dieser Zeit auch keine singulären architektonischen Einheiten, sondern bilden zusammen eben mit dem Totentempel einen abgeschlossenen Komplex, der zudem noch mit einem Taltempel, der am Nilufer liegt, verbunden ist. Von dem Totentempel gelangt man also direkt an die Pyramide. Von beidem ist aber leider nur noch sehr wenig erhalten, ebenso vom Taltempel. Der Taltempel ist mit der Pyramide durch einen langen Aufweg, den sogenannten Dromos, verbunden. Und dieser Dromos führt normalerweise in schnurgerader Linie vom Taltempel zur Pyramide. Bei Niuserre ist es allerdings anders, denn hier macht dieser Dromos einen Knick. Das liegt vermutlich daran, dass Niuserre eben den Taltempel seines Vaters, den er ja auch gebaut hat, beziehungsweise den er hat fertigstellen lassen, dass er den auch weiter genutzt hat und für seine eigene Anlage weiterverwendet hat und dementsprechend den Dromos hat zu seiner eigenen Pyramide abknicken lassen.
Altägyptisches Gebäuderecycling.
Ganz genau.
Das Sonnenheiligtum, das unter der Herrschaft von Niuserre entstanden ist, trägt den Titel Die Erfreuung oder auch die Herzensfreude des Re. Solche altägyptischen Stätten wie Pyramiden oder auch solche Heiligtümer haben alle immer einen Ortsnamen getragen. Sonnenheiligtum, das ist etwas, was in dieser Zeit des Alten Reiches sich herausbildet. Auch in dieser Zeit entsteht die Bezeichnung des Königs als der Sohn des Re, der Sohn des Sonnengottes Re, der ja dann auch in diese Titulatur des Königs mit aufgenommen wird.
Ja, also wir kennen es von vielleicht den großen Pyramiden, von den Pharaonen Cheops und Chephren, die eher wirklich mit einem Gott gleichgesetzt werden, dass jetzt aber hier in der 5. Dynastie ein paar Einschränkungen und Veränderungen im Religionskonzept und im einerseits Gottesverständnis, aber auch im Verständnis von Königtum sich abzeichnen, dass der König jetzt eben dezidiert als Sohn eines Gottes auftritt, sich quasi ein bisschen herabsetzt und den Fokus eben auf den Sonnengott Re lenkt und das eben durch diese Sonnenheiligtümer zum Ausdruck bringt.
Das Sonnenheiligtum des Niuserre ist zwar sehr stark zerstört, es ist aber immer noch das besterhaltenste aller Sonnenheiligtümer. Was hochspannend ist, das ist, dass schon in altägyptischer Zeit man sich um die Restaurierung bzw. Wiederinstandsetzung dieses Heiligtums gekümmert hat. Man findet nämlich im Sonnenheiligtum des Niuserre eine sogenannte Restaurierungsinschrift des Prinzen Chaemwaset. Das war einer der Söhne des Königs Ramses II., Ramses des Großen, aus dem Neuen Reich, 19. Dynastie, um 1250 vor Christus. Und Chaemwaset wird gerne auch immer so etwas flapsig als der erste Denkmalschützer der Weltgeschichte bezeichnet. Der hat eine ganze Reihe von antiken Städten wieder vom Sand befreien lassen und hat sie auch wieder instand setzen lassen. So eben auch dieses Sonnenheiligtum des Niuserre. Und das zeigt, dass also auch in altägyptischer Zeit die Erinnerung an diese Städte immer noch sehr präsent war und dass man sich dort auch immer noch drum gekümmert hat. In der Neuzeit, mal sagen, wurde das Heiligtum in den Jahren 1898 bis 1901 von Ludwig Borchardt und Heinrich Schäfer ausgegraben. Finanziert wurde diese Grabung vom Münchner Ägyptologen Friedrich Wilhelm Freiherr von Bissing. Und in diesen Zeiten war es so, dass der Finanzier der Grabung auch immer einen Teil der bei der Grabung gefundenen Objekte behalten durfte. Und so sind in die Privatsammlung von Bissings eine ganze Reihe von Reliefs aus dem Sonnenheiligtum des Niuserre gekommen und über die Sammlung von Bissing schließlich auch in unserem Haus gelandet, so dass wir eine ganze Reihe dieser Reliefs mit Darstellungen der Jahreszeiten und auch des Seetfestes unser eigen nennen können. Eine erste Rekonstruktionszeichnung geht auch schon zurück auf Ludwig Borchardt. Der hat eine Zeichnung davon anfertigen lassen, die wir auch in den Shownotes noch einmal verknüpfen. Da können Sie sich das Ganze fertig noch einmal anschauen. Das prominenteste Objekt in diesem Sonnenheiligtum ist natürlich der Obelisk. Der Obelisk ist ja ein Zeichen des Sonnengottes, ein Symbol des Sonnengottes.
Obelisken, man kennt das vielleicht eher dann auch aus dem Neuen Reich, sind dann paarweise vor Tempeln aufgestellt mit einer vergoldeten Spitze, in der sich das Sonnenlicht brechen kann. Also optisch auch sehr schön gestaltet. Im Alten Reich, also gerade auch in den Sonnenheiligtümern, bildet ein einzelner Obelisk das ja quasi Hauptstück der Tempel Anlage oder der Anlage dieses Sonnenheiligtums. Bei Ni-Usare ist der Obelisk ungefähr 37 Meter hoch und steht noch auf einem Sockel. Der Sockel selbst ist auch nochmal 20 Meter hoch. Also ragt das Ganze hier optisch auch sehr hoch aus der Wüste hervor. Der Obelisk besteht aus Kalkstein und war ursprünglich auch mit Rosengranit verkleidet.
Obeliskos ist ja eigentlich ein griechisches Wort und heißt etwas despektierlich das Bratspießchen. Nun darf man sich bei diesem Obelisk in diesem Heiligtum kein Spießchen vorstellen, sondern das ist schon ein recht wohlproportionierter Obelisk, also einer von der eher dickeren Sorte als diese hohen, schlanken, die wir aus späteren Zeiten kennen. Und auch von der Form her, wie der Obelisk, der ja in unserem Haus ausgestellt ist. Also dieser war eher breit und massiv und vor allem auf diesem Unterbau, der heute noch erhalten ist. Also vom Obelisken selbst findet sich heute dort überhaupt nichts mehr. Aber dieser Unterbau ist auch sehr interessant. Der ist nämlich begehbar. Das heißt, es gibt also einen Gang, der dort spiralförmig hochführt, so dass man also zur Basis des Obelisken dort entlang gehen konnte. Dieser Obelisk ist also das Zentralobjekt in diesem Sonnenheiligtum. Die Sonne beim Aufgang fängt sich oben in der goldenen Spitze und je weiter sie am Himmel empor wandert, desto mehr läuft dann das Sonnenlicht quasi den Obelisken entlang, bis er schließlich in voller Schönheit erstrahlt. Die ganze Anlage ist von einer Mauer umgeben. Der Tempel selbst ist offen, der Sonne zugewandt. Und es findet sich im Vorbereich dieses Obelisken ein sogenannter Schlachthof von etwa 800 Quadratmetern. In diesem Schlachthof finden sich 9, ursprünglich waren es 10 Alabasterbecken. Und auch auf dem Boden kann man so eine ganz feine Ritzung erkennen, Rinnen zum Abführen von Flüssigkeit. Höchstwahrscheinlich hat sich es hier aber nicht um einen realen Schlachthof gehandelt. Das heißt, man braucht sich dort also keine dramatischen Blutopfer-Auffangbecken vorstellen, sondern es war wohl nur symbolischer Art. Es liegt einfach daran, dass die Umfassungsmauer keinen groß genügenden Durchlass hat, um dort überhaupt Rinder hineinzubringen. Es gibt auch keine Haltemöglichkeit, keine Anbinderinge für Rinder, sodass es also wahrscheinlich wirklich nur symbolisch gedacht war. Im Hof steht weiterhin ein großer Altar aus Alabaster, der von der Form her höchst spannend ist. Wir haben nämlich in der Mitte eine runde Sonnenscheibe, die von 4 Schriftzeichen umgeben ist. Das ist das Hetep-Zeichen. Das heißt, man kann das Ganze also als Inschrift lesen, diesen Altar. Und das heißt Hetep Re, die Zufriedenheit des Re. Es gibt weiterhin noch einen zweiten Hof an der Seite des Obelisken. Das ist der sogenannte kleine Schlachthof. Und natürlich gibt es auch hier wiederum einen Dromos, also eine Prozessionsstraße und einen angeschlossenen, weiter tiefer gelegenen Tempel.
Genau, dann haben wir eben noch an der Mauer entlang zu einem gewissen Teil führt noch ein Gang, der komplett umschlossen ist. Also nicht unterirdisch, aber auf jeden Fall auch mit Decke und mit Seitenwänden abgeschlossen ist. Dieser südliche Gang führt dann auch weiter zum Unterbau des betretbaren Obelisken oder zumindest zu dem Unterbau des Obelisken. Und in diesem Gang finden wir höchst spannende Darstellungen. Zum einen die große Festdarstellung, die sich im südlichen Gangbereich befindet und dann an diesen Gang anschließend noch eine Kapelle, in der sich die kleine Festdarstellung befindet. Daran wieder angrenzend die sogenannte Weltenkammer, in der sich die Jahreszeitenreliefs befinden.
Was ist denn das nun für ein Fest, von dem dort gesprochen wird?
Ja, es ist ein höchst spannendes Fest. Es handelt sich hier um das sogenannte Setfest. Ein Fest, also ein, ja, man könnte sagen, ein königliches Regenerationsfest, das idealiter zum 30. Regierungsjahr des Königs abgehalten werden sollte. Und es geht darum, dass der König seine physische Kraft darstellt, bezeugt und dass er eben in der Lage ist, noch weiter zu regieren. Es gibt verschiedene Darstellungen, also seit der ägyptischen Frühzeit bis in die griechisch-römische Epoche aus dem Neuen Reich haben wir zum Beispiel Darstellungen von Amenophis II. Und später auch von Osorkon II. Aber die Darstellungen des Seetfestes bei Ni-Usare sind mit einer der wichtigsten. Und von denen haben wir auch ein paar Stücke im Museum.
Die befinden sich im Raum Pharao. Das heißt, wenn Sie also sich die Statue des Ni-Usare genug betrachtet haben, können Sie dort einmal vorbeischauen. Wir haben dort, wenn man in den Raum hineinkommt, gleich links in der Vitrine eine sehr schöne Darstellung aus diesem Seetfestzyklus. Das Relief, was bei uns im Raum Pharao sich befindet, das gehört zu der sogenannten kleinen Festdarstellung der Huldigung des Königs, wo er im sogenannten Seetfestmantel unter einem Baldachin sitzt. Es ist in der Tat hier die erste ausführliche Darstellung des Festes, aber wir können diese Grundlagen des Festes und diese ganz typische Darstellung des Königs im Mantel unter einem Baldachin auch bis in die Frühzeit schon zurückführen.
Genau, wir haben nämlich wir haben mehrere Sachen. Es gibt eventuelle Darstellungen im bemalten Grab von Hierakonpolis, Grab 100. Dann haben wir natürlich ganz prominent den Keulenkopf des Königs Nama oder auch Nameher nach neuerer Lesung. Dieser Keulenkopf ist überdimensioniert groß und ist hier wahrscheinlich eher ein Prunkobjekt, ein symbolisches Ritualobjekt, das hier mit erhabenem Relief verziert ist. Und wir sehen hier eben vergleichbar mit der Darstellung bei Ni-Usare im Relief den Pharao eingewickelt in einen knielangen Mantel, wie er in einer Kapelle sitzt. Dann haben wir noch ein Elfenbeinplättchen, eine Elfenbeinplakette, die dem Pharao Den zuzuweisen ist. Auch hier sitzt er einerseits in einer Kapelle, eingewickelt in einen Mantel. Eine andere Szene zeigt ihn aber in schnellem Sprint, wie er zwischen zwei Weg- und Zielmarken oder Start- und Zielmarken hin und her rennt.
Das ist eine Darstellung, die wir später im Neuen Reich zum Beispiel auch von der Hatschepsut kennen. Es ist genau die exakt dieselbe Darstellung, dieses Elfenbein-Plakettchen. Verlinken wir auch nochmal. Das sieht sehr süß aus. Das ist der kleine flitzende König dort in Strichzeichnung, aber sehr präzise gefertigt.
Genau, und daran können wir eben sehen, dass es hier wirklich darum geht, physische Lebenskraft zu zeigen, dass er eben im 30. Regierungsjahr noch in seinem Besitz seiner körperlichen Kräfte auch ist, um A, diesen rituellen Lauf zu vollziehen und damit eben auch zeigt, dass er noch die Kräfte hat, auch weiter zu regieren. Es gibt dann später auch noch ergänzende Darstellungen, zum Beispiel im Pyramidenkomplex von Djoser. Da haben wir auch Reliefdarstellungen, auch im unterirdischen Umgang, also architektonisch ähnlich zu lokalisieren wie in dem Umgang von dem Sonnenheiligtum von Ni-Usare. Der Pyramidenkomplex des Djosers ist aber auch dahingehend sehr interessant, weil er nämlich architektonisch auch umsetzt, was wir in diesen Seetfestdarstellungen im Relief kennen, nämlich auch ganz markant diese Marken, um die es herumzulaufen gilt. Die sehen wir eben auf der Plakette von Den, also drei Halbmonde könnte man sie vielleicht beschreiben. Und bei Djoser sind die ganz plakativ im Pyramidenkomplex architektonisch umgesetzt. Vielleicht ist dieser Lauf da auch dann durchgeführt worden.
Wobei ja in diesem Pyramidenkomplex von Djoser sehr viel in Steinarchitektur nachgebildet ist. Ich verweise nur auf diese ganzen Kapellen, die man normalerweise ja eigentlich eher so in vergänglichen Materialien findet. Also so ist es dann wahrscheinlich auch mit diesen Wegmarken, die dort für die Ewigkeit dargestellt sind.
Genau, ne? Das war dann vielleicht auch aus portabel, mobilem Material oder so. Es geht ja auch ganz klar um die öffentliche zur Schaustellung der königlichen Kräfte. Das heißt, es ist vielleicht auch irgendwo mal dargestellt oder auch öffentlich praktiziert worden unter dem Blick von Zuschauern, Besuchern. Man weiß nicht genau, inwieweit das vielleicht auch restriktive war, aber im Djoser-Komplex ist es auf jeden Fall nicht sehr öffentlich, weil es eben durch die Umfassungsmauer auch begrenzt ist. Ja, Seetfest. Was soll das? Was macht der König da? Wir sind ganz gut über diese Darstellungen auch durch den also über den Ablauf informiert. Und es hat ganz viel mit der Regenerationsfähigkeit des Königs zu tun und ist eben ganz eng auch an Wiedergeburt und auch den rituellen Tod des Königs gebunden. Deswegen beginnt dieses Ritual, dieser Ablauf dieses Seetfestes mit der Bestattung einer königlichen Statue. Man kennt hier vielleicht die Statue von Mentuhotep II., die in Kairo im Museum steht.
Das ist diese schwarze mit der roten Krone und dem weißen Mantel.
Genau, die hat so einen knielangen weißen Mantel an. Das ist eben vermutlich dieser ganz typische Hep-Set-Mantel, wie wir ihn nennen. Der geht so bis zu den Knien und ist hinten am Hals, am Hinterkopf so ein bisschen auch abgesetzt und steht nach hinten etwas ab. So eine ganz typische Darstellung. Das kann man bei Niuserie auch ganz gut sehen. Als zweiten Schritt geht es um Gründungszeremonien. Es werden kleine Ritualobjekte beigelegt, bevor es zu einer Anfangsprozession kommt. Hier befindet sich der König auf einem Löwenbett. So eins kennen wir zum Beispiel auch aus dem Grabschatz des Tutanchamun. Hier geht es um die Regeneration des Königs, um die plakative Wiederauferstehung. Dann folgt die Krönung, die erneute Thronbesteigung und die Huldigung. Und der König wird dann in einer Sänfte getragen, von Heiligtum zu Heiligtum. Er macht den Göttern die Aufwartung und auch den in Standarten vertretenen Landesteilen. Also auch ganz plakativ sieht man das zum Beispiel auf dem Etikett von Den, dass hier ganz viele Standartenträger vertreten sind, die der König dann quasi rituell besucht. Also wahrscheinlich ist er nicht durchs ganze Land gezogen, sondern hat die dort eben von Tür zu Tür gegangen und hat sie abgearbeitet. Dann kommt es eben zu dem erwähnten physischen Beweis seiner Kräfte, indem er diesen Rituallauf vollziehen muss. Und das Ganze ist dann nachher noch mit der Viehvorführung und den Opfern vor den Göttern und einer Sänftenprozession wird das dann abgeschlossen.
Also ein sehr umfangreiches Ritual, ein sehr umfangreiches Fest, was offiziell eben, wir haben es gehört, nach 30 Jahren stattfinden sollte, wohl aber von so großer Bedeutung war, dass es mitunter auch schon vorgezogen wurde. Man hat also Belege dafür, dass es bei manchen Königen schon durchaus früher stattfand. Nach diesem ersten Hepset ist das Fest dann in regelmäßigen Abständen immer wiederholt worden.
Genau, man weiß leider nicht ganz genau, ob es periodisch nach 30 Jahren stattfindet, ob es regelhaft fängt man bei der Krönung an zu zählen, fängt man bei der Geburt an zu zählen, macht man das nach Bedarf in Abhängigkeit des Gesundheitszustands des Königs auch und sind diese Darstellungen, die wir haben, Zeugnisse von real durchgeführten Festen oder sind es nur ideale Darstellungen und Wünsche, die man da wiedergibt?
Wenn wir durch den Sonnenheiligtumkomplex noch ein wenig weitergehen, dann kommen wir durch eine kleine Kapelle in den Unterbau des Obelisken. Dort befindet sich die sogenannte Weltenkammer. Da haben wir eine ganze Reihe von Reliefs, die Darstellungen der Natur zeigen und damit das Wirken des Sonnengottes in der Natur. Am Beispiel der Jahreszeiten Achet, also des Frühlings, und Schemu, des Herbstes, finden wir Zugvögel, die nach Ägypten kommen. Wir finden Fische im Fluss, also den Zug der Fische, der sogenannten Mugiliten, die wohl zur Fortpflanzung in großen Schwärmen auch durch den Nil gezogen sind. Wir finden Ernteszenen, wir finden die Begattung und die Geburt von Tieren. Und ein Teil von diesen Reliefs mit diesem Wirken des Sonnengottes, mit diesen sehr detaillierten, ausführlichen Naturdarstellungen finden wir auch in unserem Raum Pharao, sind auf der rechten Seite in der Vitrine ausgestellt. Es gibt auch eine ganze Reihe von großen Reliefs mit diesen Szenen im Ägyptischen Museum in Berlin. Wenn Sie dort einmal vorbeikommen, können Sie sich das auch anschauen. Und auch mit diesen Jahreszeitenreliefs wird natürlich auch wieder auf den Lauf der Natur, auf die Wiedergeburt, auf das Gehen und Entstehen und Werden und Vergehen hingewiesen. Wir sind also hier auch wieder in diesem Lebenszyklus, der ja genauso auch im Seetfest abgebildet ist. Es ist eine Darstellung der Welt, des Laufes der Welt, in die der König in seiner Regeneration auch irgendwie eingebunden ist. Und in diesem Zusammenhang ist vermutlich auch unsere Statue zu sehen, die ja nun auch den Lebenszyklus des Königs zeigt, den nicht nur als Mensch und Gott, sondern auch als jungen Mann, als alten Mann, aufwachsend, sterbend zeigt. Der Kalzit dieser Statue ist gelblich verfärbt und man vermutet, dass das durch den Einfluss von längerem Kontakt mit Wasser kommt. Und vermutlich hat diese Statue, diese Doppelstatue, sich also im Taltempel dieses Heiligtums befunden, ganz in der Nähe des Nils, wo sie vielleicht einmal überflutet worden ist. Außerhalb des Sonnenheiligtums des Nil-Usere gibt es noch etwas anderes ganz Spannendes. Dort befindet sich nämlich ein aus Ziegeln aufgemauertes Schiff, rund 20 Meter lang, in Ost-West-Richtung ausgerichtet. Es war wahrscheinlich zusätzlich noch mit hölzernen, vergoldeten Aufbauten versehen, um aus diesem Schiffskörper ein wirkliches, vollständiges Schiff herzustellen. Das kennt man auch aus späteren Pyramiden, nämlich aus den berühmten Schiffen bei den Gruben der Cheops-Pyramide. Und im Jahr 2016 hat man in der Nähe von Abusir ebenfalls ein solches Schiff gefunden. Es war von einer tschechischen Mission, die auch in der Nähe von Nil-Usere heute noch gräbt.
Im Bereich von Abusir werden auch seit längerem wieder Grabungen durchgeführt, unter Leitung einer tschechischen Mission vor allen Dingen, die unter anderem auch das Sonnenheiligtum des Sahure, glaube ich, mit untersuchen, wenn ich mich recht entsinne, und die jetzt auch aktuell wieder, also auch regelhaft Grabungsberichte publizieren. Und jetzt gibt es aktuelle Berichte auch Grabungen von 2020, in denen man sich um den Aufweg auch gekümmert hat, eben von dem Taltempel hoch zum Pyramidenkomplex, der ja eben diesen Knick macht. Und das wurde ja von Borchardt, also dem Ausgräber, damals schon gesehen, der eben die These aufgestellt hat, dass dieser Aufweg eben erstmals eigentlich für die Pyramidenanlage seines Vaters gedacht war, aber dann von Nil-Usere recycelt worden ist. Und das Ganze sollte jetzt eben auch durch archäologische Grabungen bestätigt werden. Und man hat eben auch weitere Mauerreste und Teile freigelegt, also auch ganz spannend. Und vor allen Dingen auch die Herausforderungen der archäologischen Grabungen heutzutage, weil man eben auch da mit meterhohen Sandablagerungen zu kämpfen hat, die man erstmal fachmännisch auf die Seite räumen muss.
Die tschechische Mission hat eben auch in Abusir dieses Sonnenschiff gefunden und man vermutet, dass es in dieser Zeit halt grundsätzlich im Zusammenhang mit den Heiligtümern oder auch mit den Pyramiden solche Schiffe gegeben hat. Aber der genaue Zweck dieser Schiffe ist nach wie vor ungeklärt. Es liegt natürlich nahe, in einem solchen Schiff auch wieder die Sonnenbarke zu erkennen, die über den Himmel zieht. Und auch das würde ja genau wieder in diesen Sethfest-Zyklus und auch in diese Weltenkammer mit ihren ausführlichen Naturdarstellungen hineinpassen. Ja, wir hoffen, dass wir Ihnen die Statue des Nil-Usere damit in einen etwas größeren Zusammenhang auch im Museum selbst stellen konnten. Schauen Sie sich die Statue an, gehen Sie am Obelisken vorbei, bleiben Sie bei den Sethfest-Darstellungen und auch bei den Reliefs aus der Jahreszeitenkammer. Schauen Sie sich das Ganze an. Sie werden dort sehr viele liebevolle kleine Details erkennen. Bei uns beispielsweise, wir haben auch eine Szene einer Tiergeburt. Wir haben auch so ein kleines Wüstenwiesel, ein Ichneumon, was dort dazu gehört. Das ist also alles sehr fein und mit einer großen Beobachtungsgabe gestaltet. In diesem Sinne sagen wir auf Wiedersehen, bis zur nächsten Folge und auf die Ohren.